Ihr habt jetzt schon relativ lange gesessen und vielleicht sind die Gedanken auch schon abgeschweift. Fällt uns ja sowieso schwer, so permanent so an einem Gedanken dran zu bleiben und so weiter und so fort. Deshalb bitte ich euch, wir stehen jetzt mal auf nochmal, stehen vor Gott. Und bevor ich bete, wollen wir mal gar nichts hören. Und ich bete dann. Vater im Himmel, es tut gut, stille zu werden und uns zu konzentrieren ganz auf dich. Und ich bitte dich so, dass du jetzt redest, dass es uns geht wie den Jüngern auf dem Berg, dass sie niemanden sehen als dich, Herr Jesus, ganz allein. Amen. Wir nehmen Platz. Dieses Thema, was ich uns heute etwas entfalten möchte, ist nicht aus dem herausgeboren, was der Benny neulich hatte, sondern schon lange davor hat mich dieses Wort Stille bewegt, beschäftigt. Und dabei sind meine Gedanken auf einen Vers gestoßen aus Jesaja 30, Vers 15. Diesen Vers kennen wir mit Sicherheit fast alle. Nämlich dort heißt es, im Luthertext steht, denn so spricht der Herr, der Heilige Israels, wenn ihr umkehrtet und stille würdet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Und da kommt da eine kleine Zäsur. Aber ihr wolltet nicht. Ich lese es uns nach der neueren Übersetzung, die ich auch hier habe. Denn so spricht der Herr, Jahwe, Israels Gott. Durch Umkehr und Ruhe werdet ihr befreit. Im Stillesein und Vertrauen liegt eure Kraft. Doch ihr wollt nicht. Es sind ja eigentlich zwei Gegensätze. Sonst dreht sich das nicht. Es sind ja eigentlich zwei Gegensätze. Wenn ich das Thema nenne, Dynamik durch Stille, dann wird deutlich, entweder kann es um die Dynamik gehen oder es geht um die Stille. Dynamik ist etwas, was mich fortbewegt, was mich antreibt. Vielleicht sogar ein Ziel habe, um von dieser Dynamik getrieben dieses Ziel zu erreichen. Dabei spielt die Dynamik eine zweifache Rolle. Es gibt eine innere Dynamik und eine äußere Dynamik. Also ein inneres Angetriebenwerden, ein äußeres Angetriebenwerden. Aber ich will mich heute Morgen vielmehr auf den inneren Antrieb konzentrieren. Versuchen, das herauszuarbeiten, woran wir alle leiden. Und ich glaube, ich selber am meisten. Nämlich den Mut aufzubringen, in einer umgetriebenen Gesellschaft den Mut aufzubringen, auch in einem christlichen Jargon wirklich zur Ruhe zu kommen. Einen Gegenpol zu setzen zu all dem, was wir Menschen so mitbringen. Getriebene, Gehetzte und so weiter. Ruhe, Stille. Das bedeutet ausatmen. Aufatmen, zur Ruhe kommen. Eine Frage: Welche Dynamik hat dich heute Morgen bestimmt, hierher zu kommen? Ist es wirklich das Verlangen, vor Gott und mit Gott zu reden, zu stehen oder auch zu sitzen? Oder ist es auch vielleicht, was auch gut und richtig ist, wieder einen Kontakt zu bekommen, den ich sonntags immer sehe, aber nicht die Woche über? Dynamik ist auch ein Prozess, ein Thema, was eine Verbindung schafft zu meinem Gegenüber. Welche Übereinstimmungen haben wir? Was sollte das Ziel unserer Dynamik sein, unserer Energie? Und bei uns Christen, bei Menschen, die an Jesus Christus glauben, mit ihm leben, und ich merke das an mir selber auch immer wieder, dieses Hauptthema, zur Ruhe zu kommen. Also für mich ist es Kampf. Für mich ist es eine Entscheidung. Ich wollte eigentlich einen Zirkel mitgebracht haben, habe ihn aber nicht gefunden. Ich glaube, ich habe ihn meiner Enkelin ausgeliehen. Dieses Thema heute Morgen soll so wirken wie ein Zirkel. Wir kennen alle einen Zirkel. Diese Metallspitze, die wird angesetzt. Man drückt noch ein bisschen drauf. Und dann ist die da verankert, die Spitze. Und dann kann ich mit dem anderen einen Radius ziehen, so viel ich weiß, je nachdem wie groß der Zirkel ist, in dem ich mich bewegen kann. Aber das Entscheidende ist diese Spitze. Das Entscheidende ist, ich bin da jetzt fest verankert. Und das ist unsere Gefahr im Leben, in der Nachfolge Jesu. Ich bin mit Jesus verankert. Aber manches Mal wird an diesem Anker gezogen durch meine eigenen Interessen. Dann wird das wieder ein bisschen locker. Die Verbindung reißt vielleicht sogar ganz ab. Und ich muss mich dann wundern, warum auf einmal Funkstille ist. Warum ich auf einmal so rebellisch werde. Warum ich auf einmal Menschen nicht mehr verstehe, die mir ganz nahe sind, zum Beispiel meine Frau oder meine Kinder und so weiter. Ich muss verankert sein und bleiben, um zu der Erkenntnis zu kommen und die Erfahrung zu machen, Gott ist es, der mir diese Ruhe gewährt, der mir diese Gnade schenkt des Stillewerdens. Das Stillewerden ist Gnade. Dynamik aus der Stille, das ist das eine. Die Dynamik bringt mich voran. Die Stille lässt mich erden, lässt mich wirklich zur Ruhe kommen. Aber warum habe ich uns dieses Wort zu Anfang gelesen? Weil das auch damals schon das Problem gewesen ist bei dem Volk Israel. Es ist sein Volk. Und dann ist nicht automatisch damit verbunden, dass dieses Volk auch in der Stille Gottes ruht. Wir kennen die Geschichte von diesem Volk. Dieses Auf und Ab, dieses Hin- und Hergerissen zu sein, dieses immer wieder sich neu entscheiden müssen für Gott. Ihr habt nicht gewollt. Zu diesem Resümee kommt Gott und das muss Jesaja diesem Volk klar machen. Ihr habt nicht gewollt, ihr wolltet keine Stille. Die Frage ist jetzt, warum wollte Israel keine Stille? War die Identität mit Gott verloren gegangen? Warum will ich keine Stille? Warum willst du keine Stille? Ich habe im Moment kein Interesse für Gott. Oder es ist irgendetwas in meiner Laufbahn drin, was hemmt, so wie bei einer Eisenbahn, wenn dieser Hemmschuh unten drunter geschoben wird unter die Räder, damit er zum Stehen kommt. Was hemmt mich? Und ich habe lange darüber nachgedacht, wirklich in die Stille vor Gott und mit Gott zu kommen. Was war das damals hier bei dem Volke Israel? Dieser König Hiskia, der meinte, seine Strategie durchzubringen. Und dann lebte er einen Stil, den wir noch ganz real vor Augen haben. Um zu einem Ziel zu kommen, da bilde ich eine Koalition. Da verbinde ich mich mit anderen, egal ob die Interessen sich decken oder nicht. Ich muss sagen, dass diese Koalition auch bei mir in meinem Leben oftmals so gravierend war, dass ich mich nicht mit Gleichgesinnten zusammentat, sondern mit Menschen, die mir nahe standen aus dem säkularen Bereich, die aber eine ganz andere Strategie hatten. Und das zieht einen weg von dem Eigentlichen, von dem eigentlichen Gott, von dem, der mir die Stille anbietet, der mir die Stille vorgelebt hat. Die Dynamik aus der Stille, die muss ich selber erfahren, die kann ich nicht verordnen. Wir kennen alles dieses Thema, wie ist das mit der stillen Zeit? Ist das ein Pflichtprogramm? Oder was ist das? Ist das etwas, was mir Mut machen soll? Oder will ich etwas ableisten bei Gott? Und es gibt nicht wenige Christen, die in der wirklich bewussten Nachfolge Jesu drinstehen, die stille Zeit als ein Ableisten ist, gesehen wird. Das muss ich machen. Aber kommt da was bei raus? Dieser König Hiskia, der meinte, seinen Lebensstil mit seiner ihm damaligen angebotenen und zur Verfügung stehenden Macht zu leben und haute voll daneben. Und er hatte keine Interessen zu dem Nein Gottes. Gott hat Nein gesagt. Und er machte trotzdem weiter. Wenn Gott Nein sagt, dann ist das Nein. Wenn Gott mir deutlich macht, Hans Werner, ich denke, es ist an der Zeit, zu dem Ursprung zurückzukommen, nämlich zu dem Ursprung der Stille. Eingebettet sein in mir. Vielleicht den Zirkel wieder ganz neu einstecken in mein Reich. Und dass du von da aus dann einen großen oder mehr oder einen kleineren Radius ziehen kannst. Durch Stille sein und hoffen werden wir stark. Und so alt die Menschheit ist, besteht auch die Sehnsucht nach Stille, vor allem nach dem Sündenfall. Und wir merken das immer wieder, dass von Zeit zu Zeit das Thema Stille auch aufploppt. Auch wir machen jetzt mal wieder ein Jahr der Stille. Zum Beispiel hat es ein erstes Jahr der Stille gegeben, von den Kirchen initiiert und das war 1982. Das zweite Jahr der Stille war 2010. Und nachher bei der Umfrage kam man zu dem Ergebnis, es hat eigentlich nicht viel gebracht. Was bringt mir die Stille? Ich habe mich das auch manches Mal gefragt. Was habe ich davon, wenn ich jetzt Psalm 23 oder verschiedene Tagestexte, die angegeben werden, wenn ich die lese? Was habe ich von der Stille? Ruhe und Umkehr? Was höre ich in der Stille? Durch Stille sein und hoffen werdet ihr stark. Ich denke da zum Beispiel an Martin Luther King zurück, der am 28. August 1963 in Washington D.C. bei der Bürgerrechtsbewegung vor über 250.000 Zuhörer eine Predigt hielt und dann diesen einen markanten Satz, der durch die Welt lief, um die Welt lief: I have a dream. Ich habe einen Traum. Was war das für ein Traum? Dass die damalige Gesellschaft schwarz-weiß zusammenwächst und sie ist bis heute noch nicht richtig zusammengewachsen. Aber das kam ihm aus der Stille heraus. Dafür zu werben, diese Proklamation in die Welt hineinzurufen: Ich habe einen Traum von Einigung unter den Menschen. Oder der alte Simeon, also nicht der hier, der alte Simeon kam aus der Stille heraus und seine Sehnsucht war, Jesus zu sehen. Und dann sah er ihn, hatte dieses Kind auf den Armen. Und dann kommt er zu dem Ergebnis so: Jetzt kann ich gehen. Ich sag's kurz. Ich habe den Heiland gesehen. Das ist das Entscheidende in der Stille mit Gott, mit Jesus Christus. Ich habe den Heiland gesehen. Ich habe den Heiland gehört. Oder als die Jünger mit Jesus auf dem Berg waren, eine Top-Stimmung. Ja, am liebsten hätten die Jesus um sich an sich drangebunden. War doch herrlich. Und dann noch die alten Zeugen. Wer erlebt schon mal sowas? Ich habe mich manches Mal dabei entdeckt, dass ich mich oftmals viel mehr mit Randfiguren des christlichen Geschehens abgegeben habe, als mit der Hauptfigur auf der Bühne des christlichen Lebens, mit Jesus Christus. Simeon, er sah Jesus. Die Jünger kommen dann zu der Erkenntnis und dann lesen wir da, und sie sahen niemanden als Jesus allein. Ist das alles? Reicht das? Es gibt doch so viel mehr auf der Bühne des christlichen Geschehens. Es gibt doch Top-Ausleger von der Heiligen Schrift. Mensch, ist gut, dass wir die haben, ja. Aber letztlich ist jede Predigt, jede Auslegung des Wortes Gottes, was an mich herangetragen wird, dass ich eine Entscheidung treffe. Oder ich fahre nach Hause und sage, obwohl ich vielleicht kurz eingenickt war: Ach, was war das für gesegnet Predigt heute? Was war das für gesegneter Gottesdienst? Und habe vielleicht gar nicht gemerkt, um was es geht. Mache ich meine Herzklappen so weit auf, dass das Wort wirklich reinfallen kann? Bekomme ich wirklich eine gesunde Herzerweiterung für die Größe unseres, deines und meines Gottes? Und diese Herzerweiterung brauchen wir. Die brauchen wir und bekommen sie aus der Stille heraus. Ich bin ja immer schon ein Macher gewesen, heute noch, ja. Und es fällt mir wirklich schwer, mich auf den Hintern zu setzen und Stille zu bleiben, stille zu werden. Stille vor Gott. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie hat das eigentlich Jesus gemacht? Wie ist er mit der Stille umgegangen? Ich versuche ihn mal kurz zu skizzieren. Stille zu werden war auch für ihn als der Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben war, auch nichts Leichtes. Aber es war für ihn das Programm, was er brauchte. Was er immer wieder umsetzte, wenn er mit seinem himmlischen Vater redete. Stille dort, zum Beispiel im Garten Gethsemane, war für ihn eine schmerzliche Stille gewesen. Eine Stille, die ihn herausforderte. Eine Stille, zu der er Ja finden musste. Eine Stille, mit der er dann mit der Kraftgebung, die er bekommen hat, nach außen gehen und wirken konnte. Dort im Garten Gethsemane ist er in der Stille angekommen. Ich sagte schon, ein schmerzlicher Prozess für Jesus und für uns alle. Und dann kniet er da. Vielleicht die Arme auf einen Stein, auf einen Felsen aufgestützt. Mose wurde auch unterstützt beim Beten. Und dann redet er mit Gott so, wie sein inneres Herz war. Ich schäme mich manchmal, vor Gott mein inneres Herz wirklich mit Worten auszudrücken, die meine Situation jetzt beschreiben, in der ich stehe oder lebe oder sitze. Aber Jesus, der setzt in diesem Moment der Stille alles auf eine Karte und wusste, jetzt oder nie entscheide ich mich jetzt für das Rettungsprogramm Gottes und für den Rettungsschirm Gottes für die Menschheit oder lasse ich es fahren. Wenn man diese Stellen liest, dann merkt man förmlich, wie er in dieser Stille ringt, nicht abzuirren, sich nicht abbringen zu lassen von dem Gedanken der Grausamkeit und des Schicksals, von dem Gedanken der Tötung, der Schmerzen. Er harrte aus und wurde im Ausharren der Stille dort im Garten Gethsemane gestärkt. Ein Engel kam zu ihm und stärkte ihn. Habt ihr schon mal Engel in eurer stillen Zeit erlebt? Also ich muss ehrlich sagen, nein. Ist auch nicht immer notwendig. In der Stille ankommen, haben wir eben gesungen, bedeutet, ich kniee und liege vor Gott. Jetzt kniet Jesus da vor Gott, seinem Vater, und mit dieser Bitte, Vater, ist es möglich, dann lass doch diesen bitteren Kelch des Schmerzes, den Kelch des Todes, an mir vorübergehen. Heb das doch auf. Du kannst das doch. Dir ist es doch ein kleines, mich davon zu befreien. Merken wir, was da in ihm tobt? Ich habe es manchmal erlebt, wenn in meiner stillen Zeit es in mir tobt, wenn mir Gedanken durch den Kopf schießen, die ich kaum aussprechen mag, wie ich dann diese Stille unterbrochen habe. und aus dieser Stille geflohen bin nach außen, weil ich diese Stille nicht mehr ertragen konnte. Weil mir das, was da aufploppte, mir zu schwer war. Und Jesus immer wieder warb: Hans Werner, sag mir's doch, sag mir's doch. Und bis ich dann irgendwann den Mut dazu fand, bei einer nächsten stillen Zeit auf den Tisch zu legen, was auf den Tisch musste. Vater, ist es möglich, dann lass diesen Kelch, diesen bitteren, an mir vorübergehen. Ihr Lieben, Jesus räumt nicht alles aus unserem Weg raus. Lange nicht. Was in seinem Willen steht, ja. Aber wo er mir sagt, du hast einen Verstand, benutz den bitte, schalte den bitte ein. Häng den zum Beispiel nicht an der Garderobe einer Gemeindeveranstaltung draußen ab und lass das ganze Programm so über dich ergehen. Nein, setz deinen Verstand ein. Was will mir Gott heute sagen? Was wollte Gott Jesus sagen? Er bittet nicht mein Wille, nein, er bat, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann diese Antwort, mit der er vielleicht schon gerechnet hat. Du hast verkehrt gedacht. Du hast verkehrt gebetet. Es war dein Bitten, das Bitten deines Fleisches, das Bitten deines Wollens. Wie komme ich aus dieser Misere raus? Bitten wir nicht auch manches Mal so? Mir geht's so. Jetzt räum mal den Mist aus meinem Weg raus, damit ich einen Schritt wieder drüber machen kann. Geh hin und versöhne dich zum Beispiel mit deinen Kindern. Oder was weiß ich, was auf dem Programm Gottes alles so da steht, was er mit mir noch in Ordnung bringen will. Das musst du jetzt durchstehen. Bertha Isselmann hat diesen Satz geprägt, aus dem Siegerland stammend. Gott und ich, wir zwei, wir sind die stärkste Partei. Ich will jetzt nicht Werbung machen für die Parteien, ja. Aber Gott und ich, wir zwei sind die stärkste Partei. Und so war das auch bei Jesus. Er kniet da, ist es möglich, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann, auf einmal, als hätte sich der Himmel geöffnet, bekommt er die Antwort, nein, begibt er sich selber hinein in das, was Gott nur von ihm verlangen konnte, weil er ohne Sünde war. Und er sagt dazu, ja, nicht mein Wille ist entscheidend, nicht mein Wille ist relevant, nicht mein Wille soll groß geschrieben werden. Und ich will nicht meinen Willen durchsetzen. Vater im Himmel, vergib mir, dass ich so gedacht habe. Dass ich mich nur gesehen habe, nicht das gesamte Erlösungswerk, dieses gesamte Programm, was du für mich ausersehen hast, dass ich es vollbringe für die gesamte Menschheit, für die Geschöpfe, die du gemacht hast. Auch wenn sie nicht gewollt haben und bis heute noch nicht wollen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Als ich mich damit so beschäftigte, mit diesem Text, Dynamik aus der Stille und werdet doch stille, dann bekommt ihr Kraft. Ihr könnt mir es glauben oder nicht. Ich habe manche Träne verweint bei bei diesem Thema. Und mit welchem Mist habe ich Gott in den Ohren gelegen, Gott in die Ohren hineingejammert, die ich hätte selber klären können. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Also mir geht das manches Mal sehr schnell über die Lippen. Und merke dann, dass das gar nicht so einfach ist. Ein Beispiel. Bevor ich Prediger wurde, habe ich in Kirchberg in Kerberich gearbeitet, in einer Gärtnerei mit Blumengeschäften. Und ich hatte da die Abteilung, heute sagt man Binderei, Floristik, unter mir. Da ging es auch um Geld, um es kurz zu machen. Und naja, der Chef, der war immer unterwegs und ich hatte das Geld zu verwalten. Und ich war immer schon knapp bei Kasse. Und dann hat der Satan mich dermaßen in den Griff genommen, dass ich einfach Geld in meine Tasche steckte. Mit dem mir vielleicht noch tröstenden Wort: Hans Werner macht nichts, der sieht das ja sowieso nicht. Der merkt das ja gar nicht. Was weiß der, wie viele Chrysanthemen ich verkauft habe? Was weiß der, wie viele Nelken ich in Kränze reingemacht habe? Der weiß das doch gar nicht. Okay, alles gut gelaufen. Und dann bin ich zur Bibelschule. Und da kam ein Mitschüler irgendwann auf mich zu, sagte, kann ich mal mit dir sprechen? Sag, ja, es ist aber schon 10 Uhr vorbei, gleich geht's Licht aus, so ungefähr. Ja, machen wir. Gut, hat er mir seine Sorgen genannt und es war schon um die Mitternacht. Er war fertig und da sagte ich zu ihm, hör mal, hättest du noch ein paar Minuten Zeit? Da wurde mir in dieser Zeit dieses Problem des genommenen Geldes, was nicht mir gehörte, war auf einmal auf dem Schirm. Und dann habe ich in der Nacht noch einen Brief an den damaligen Chef geschrieben. So und so, so und so und so. Eine Summe reingeschrieben. Ich kann sie auch verraten. Ob sie stimmte, wusste ich ja nicht. 700 D-Mark. Da habe ich den Brief weggeschickt. Und solange dieser Brief unterwegs war, musste ich nur daran denken, was denkt der jetzt? Was denkt der jetzt? Ich hörte nichts, aber ich rief ihn an. Ich bin an dem und dem Wochenende wieder auf dem Hunsrück. Können wir uns treffen? Ja, können wir machen. Wir haben uns getroffen. Ich glaube, so viel Puls hatte ich noch nie gehabt, wie in den Tagen und in den Stunden, als ich mich mit dem Chef getroffen habe. Und dann sagte er mir, Hans Werner, ich habe darüber nachgedacht und kam zu dem Entschluss, was will der denn auf der Bibelschule, wenn er so viel gemacht hat. Ich bin gespannt, ob der kommt und mit mir über dieses Thema spricht. Was war ich heilfroh, dass ich ihm diesen Brief geschrieben hatte. Ich habe ihm das Geld zurückbezahlt, so wie es ging. Und ich hatte Kontakt mit ihm, bis er dann starb. Jesus sagt, ja, dein Wille. Es war aber auch für ihn der Moment dieses gesamten Prozesses der Stille, ein Prozess, der nicht nur der Tränen, ein Prozess der Erkenntnis, ein Prozess der Machtgebung. Ein Prozess des schon Gewisswerden des Sieges, den der Vater über ihn ausgesprochen und durch ihn vollführen ließ. Es war der Moment der Entscheidung, der Moment der Sendung. So wie Gott mich zu diesem damaligen Chef hinsandte, um das in Ordnung zu bringen, so verlangt Gott auch heute noch von dir und mir, Dinge, die ich in Ordnung zu bringen habe, in Ordnung zu bringen. Und da kann ich 100-mal beten, mach doch, dass das endlich in Ordnung kommt. Ja, er gibt die Kraft zum Gehen. Er gibt den Mut zum Bekenntnis. Er gibt dieses tröstende Wort der Vergebung. Und er entlässt mich in die Zukunft, in einen weiteren Horizont. Wer aus der Stille herauskommt, erlebt Horizonterweiterung. Da bleibe ich nicht mehr so an den Blockaden meines vielleicht einstudierten und anerzogenen Christseins. Nein, dann geht das darüber hinaus. Siehe, ich habe vor dir gegeben eine zune Tür. Nein, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Und wer durch diese Tür hindurchgeht, erfährt die segnende Gegenwart Gottes und erfährt somit einen Einblick in die Ewigkeit Gottes. Meine stille Zeit hier auf der Erde ist verbunden mit der Ewigkeit. Das, was ich hier in der Stille erlebe mit Gott, wird Auswirkungen auf die Ewigkeit haben. Und deswegen ist dieses Thema Stille eigentlich jeden Tag relevant. Ein weiterer Gedanke dabei, Jesus, er suchte immer ganz bestimmte Orte auf. Orte, an denen er Stärkung erfuhr. Orte, an denen er unter die Arme gegriffen bekommt und aufgehoben wurde, um den nächsten Schritt zu gehen. Orte der Erinnerungen. Orte der Erinnerungen helfen mir, auch nochmal zurückzublenden, eine Rückblende zu machen. Was habe ich bisher mit Gott erlebt? Um dann wieder neu starten zu können, nach vorne. Gott ist mit dir am Abend und am Morgen. Gott ist da. Gott geht mit mir durch die Krisen hindurch. Und wenn mir das Wasser bis zum Hals steht, er geht mit. Wenn ich von seiner Hand geführt werde, kann ich nicht untergehen. Ich konnte ja erst sehr spät schwimmen. Als ich dann irgendwann in St. Peter-Ording zu einer Reha war, dachte ich, was könnte ich denn eigentlich meinen Kids als Geschenk mitbringen? Ja, ich konnte ja nicht einen Schinken oder was weiß ich mitbringen. Ja? Da habe ich überlegt, ich lerne schwimmen. Da habe ich das gemacht in einem Wellenbad in St. Peter-Ording. Im Hallenbad. Ja, der Schwimmmeister sagte, machen wir. Sagte, ja, gehen Sie mal rein und dann machen wir weiter. So. Und ich sagte, herrlich, diese Wellen, die sind ja toll, aber nur in dem Bereich, wo ich noch stehen konnte. Sagte, so, jetzt versuchen Sie mal weiter da rein, sich tragen zu lassen und so weiter. Ich bin am Rand. Natürlich, die mussten nachher Wasser auffüllen im Becken, weil ich zu viel geschluckt habe. Und dann auf einmal kam der Moment, wo ich nur noch auf mich geschaut habe. Hildegard Knef hat zu ihrer Zeit gesungen, von nun an ging es bergab. Und so war es. Da ging es bergab unter das Wasser. Und ich paddelte da rum, ihr kennt das ja, bis mir der Bademeister diesen Ring an der Stange ins Wasser hielt. Und ich den noch so mit letzter Kraft fassen konnte. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Und Gott legt uns nicht mehr Last auf. Wir kennen diese Sätze alle, die wir selber tragen können. Aber eine größere Last wie die, die der Vater seinem Sohn auferlegt hat, das Kreuz zu tragen und dann mit kraftvoller Stimme auszurufen, wir gehen ja wieder darauf zu, auf Karfreitag und Ostern. Es ist vollbracht. Und ihr Lieben, im Namen Jesu darf ich über, wenn ich Situationen erlebt habe, die überwunden wurden, darf ich auch sagen, mit einer völligen Gewissheit, es ist vollbracht. Mir ist vergeben. Ich bin reingewaschen. Ich bin reingesprochen worden. Dir sind deine Sünden vergeben. Und gehe hinfort, gehe weiter. Dieser Ort der Stille für Jesu ist zugleich auch der Ort für ihn gewesen und auch der kann auch der Ort für uns sein, der Machtproklamation. Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht, sagt Jesus, im Himmel und auf Erden. Und wir haben auch Macht in die Hände bekommen, Macht ins Herz, nämlich die Macht des Gebetes, die Macht der Fürbitte. Die Macht, Menschen zu segnen. Und da brauche ich nicht die Aldi-Methode wählen. Segne all die, die ich kenne. Nein, dann wird mir auf einmal auch klar, dass ich für diesen und für jenen ganz speziell beten darf. Diese Macht haben wir. Wenn ihr nur stille würdet, dann werdet ihr stark werden, stark auch im Gebet, stark in der Fürbitte, stark in der Treue, ihm nachzufolgen, denn ohne ich kann ich ihm nicht nachfolgen. Da schießt so manches quer. Umkehr, Ruhe, Stille sein, Vertrauen, Hoffnung. Das ist doch das, was wir brauchen. Und wir kennen den Elia, der Benni hat auch davon gesprochen. Der Elia brauchte den Zuspruch seines stärkeren Gottes, aber auch mit ganz klaren Ansagen und Optionen. Aber er war da. Stille stellt sich dem Zeitgeist entgegen. Der Stille mein Ohr leihen, damit ich das Singen der Ewigkeit vernehme. Das muss ich wollen. Das muss ich einüben. Und dann komme ich an einen Punkt, wo ich mich dann auf einmal freuen kann, in die Stille hineinzugehen, die dann nicht mehr so anklagend vor mir steht. Ach, weißt du, das, das und das, das ist gut. Aber dann sind wir auf einmal, Gott und ich, Jesus und ich, auf einer Wellenlänge. Und da fühle ich mich dann wohl. Da fühle ich mich wohl. Am Herzen Gottes, wenn ich seinen Pulsschlag erlebe. Seinen Pulsschlag der Nähe, der Wärme, der Vergebung. Nicht in dieser Welt herumzuschweben, in dieser Welt herumzuleben, ohne einen Anker zu haben. Ich wurde von meiner Schwester in dieser Woche angerufen. dass es meinem älteren Bruder sehr schlecht ging und auf der Intensivstation lag. Erkrath, also Mettmanner Ecke. Ja, könntest du kommen? Mittwochs bin ich dann hingefahren. Und was ich da erlebt habe, ihr Lieben, das hat mich in eine ganz besondere Richtung hineingestärkt. Denn ich habe viele Jahre, manchmal auch heute noch, unter der Situation Kinderheim, Kind und so weiter gelitten habe. Mich immer gefragt habe, warum musste ich diesen Weg, diesen bitteren Weg gehen? Mit Verachtung und so weiter und so fort. Und als ich dann die Geschichte meines Bruders vom Sohn erzählt bekam, als ich nach Hause gefahren bin, habe ich im Auto geweint. Und habe Gott gedankt, dass er mich aus diesem Machtbereich der dunklen Mächte herausgeholt hat. Und auf Siegesboden gestellt hat, der immer umfochten war, der immer schwer war, für mich sich durchzusetzen. Aber Gottes Gnade war größer. Der Stille mein Ohr leihen, damit ich das Singen der Ewigkeit spüre, höre. Orte der Stille können mein Leben bereichern und ich mache Gottes Erfahrungen. Eine Frage. Wir sind durcheinander gekommen mit meinen Zetteln, ist auch egal. Was hält dich ab, was hält mich ab für eine stille Zeit? Was hindert mich? Vielleicht könnt ihr ja mal drüber nachdenken und euch vielleicht so ein Notizblöckchen machen, mal draufschreiben, was das sein könnte. Das können dann schon wieder Dinge sein, die ich in der Stille vor Gott ausbreiten kann. Stille vor Gott ist heilsam. Stille vor Gott, da werden meine Wunden heil. Und ich bekomme einen Weitblick. Nicht mehr egozentrisch, sondern christuszentrisch. Und das wünsche ich uns. Es gibt ein Oratorium, vielleicht kennt es auch der ein oder andere ganz bestimmt, nämlich das Elia-Oratorium. Dort gibt es eine Passage drin, sei stille dem Herrn. Meine Seele ist stille zu Gott. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Das hören wir jetzt. Diese Sehnsucht nach Stille in uns stillen kannst. Wirke du. Wir danken dir, dass du selber der Mann der Stille gewesen bist und daraus gelebt und gewirkt hast. Und so wollen auch wir aus dieser Stille heraus, die wir mit dir haben, neue Taten tun. Gib du uns dazu deinen Segen. Amen.